HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Manchmal kann man schon im Dezember im Freien eine Kleinigkeit essen. Wir Madrilenen können da keinen Zeitplan.
Madrid ist wunderbar und angenehm. Madrid ist wie eine Freundin.
Der Arbeitstag beginnt um 9 oder 10. Er wird von mehreren Pausen unterbrochen. Ein zweites Frühstück oder wie jetzt zur Mittagszeit, um etwas zu essen.
I see.
Ich habe heute Siesta gemacht. Ich habe 3 Stunden geschlafen.
Das hier sind die Marken aus der Zeit der Monarchie. Diese hier kommen aus der Spanischen Republik. Die hier zum Beispiel, die Marke zum heroischen Kampf der Stadt Madrid von 1936.
Wenn man von der Franco-Zeit spricht, sagen viele Leute, Mensch, das ist doch ein Problem, das die Vergangenheit betrifft.
Die Krise bedeutet für uns länger arbeiten und weniger verdienen.
Die Wirtschaft ist 2016 um 3% gewachsen, ein Spitzenwert in Europa. Und gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote gesunken von sehr hohen 25% auf immer noch hohe 20%.
Ciudadanos und Podemos sind das Produkt ihrer Zeit. Sie entstanden in Zeiten der Krise. Es scheint heute so, dass in den nächsten Jahren die große Krise ausbleiben wird. Daher glaube ich, dass die Gründe, die diese Parteien hervorgebracht haben, sich immer weiter auflösen werden.
Heute Abend geht der Tag auf Weltreise und zwar zusammen mit unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge. Braun gebrannt hier bei uns im Studio. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
Gut geht's. Marc, Sie führen uns in den nächsten 50 Minuten durch die Stadt, in der Sie seit 2,5 Jahren leben und arbeiten, durch die spanische Hauptstadt, durch das schöne Madrid. Und Sie wohnen auch genau da, wo das Herz der Stadt schlägt, mittendrin.
Ja, absolut. An der Puerta del Sol, in der Calle Mayor, ganz in der Nähe wirklich des absoluten Kilometro Cero, wie man in Spanien sagt, also des nullten Kilometers, der Ort, auf den alle großen Achsen in dem Land zulaufen. Und so an diesem Mittelpunkt zu wohnen, so fühlt sich das auch an. Ich muss nur am Sonntag auf den Balkon raustreten, unten die Gewerkschaften vorbeiziehen sehen, die Stierkampfgegner, die Feministinnen oder jetzt gerade eben die Schwulen und Lesben beim World Gay Pride in Madrid. Also ruhig wird es bei mir nicht. Gott sei Dank habe ich einen ruhigen Hinterhof, wo auch mein Schlafzimmer ist. Aber vorne raus habe ich wirklich das pralle spanische Leben.
Eins haben Sie in der Aufzählung vergessen. Wenn die beiden Fußballclubs von Madrid nationale und internationale Erfolge feiern, dann gehen ja zum Beispiel die Königlichen, also die von Real, an den Cibeles-Brunnen. Die Bilder sieht man dann auch immer im Fernsehen bei uns. Der ist ja nicht so weit weg von Ihrer Wohnung, oder täusche ich mich da?
Der ist nicht weit weg. Wenn Real Madrid tatsächlich mal wieder einen Titel gewonnen hat, muss ich dann, ja, wenn ich es zu Hause verfolgt habe und nicht im Stadion, was manchmal auch passiert, gehe ich dann runter und gucke mir das an, was da los ist, weil das muss man einfach mal erlebt haben, was da eine Stimmung ist, wenn dann die gesamte Real Madrid-Fraktion von Madrid an diesen Brunnen kommt und ihn belagert und da also gefeiert wird, zuletzt jetzt eben beim Champions League-Titel im Mai oder Anfang Juni war es, am 3. Juni. Das ist schon gigantisch.
Springen die dann da alle auch rein oder ist das nur der Ort, an dem man sich sammelt und dann schunkelt und singt? Und
genau, also manche steigen auch drauf, aber es ist auch Polizei da, die es dann teilweise zu verhindern weiß. Die Atletico Madrid-Anhänger feiern an ihrem Brunnen, da gibt es nämlich nur auch einen anderen, ganz in der Nähe am Neptunbrunnen. Aber klar, das ist so traditionell der Ort.
Also beide liegen im Zentrum, da wo sie auch wohnen und dort, wo die Nächte zum Tag werden, wie Ihr Kollege Oliver Neuroth berichtet.
In diesem Jahr kamen schon so viele Leute zum Cibeles-Brunnen wie selten. Denn dieses Jahr war extrem erfolgreich für den beliebtesten Fußballclub der Stadt, Real Madrid. Das Team gewann zum ersten Mal seit 59 Jahren wieder das Double aus spanischer Meisterschaft und Champions League. Und nach jedem Titelgewinn versammeln sich die Fans von Real traditionell am Cibeles-Brunnen.
Vamos a ir ahora y mañana también.
Wir feiern jetzt schon mal und morgen dann noch einmal mit dem Team. Die Mannschaft von Real Madrid fährt meistens mit einem offenen Bus am Cibeles-Brunnen vor. Der Kapitän hält den Pokal in den Händen. Danach hängt er der Statue am Brunnen eine Realfahne um und gibt ihr einen Kuss, der Höhepunkt für die Fans. Der Cibeles-Brunnen ist eines der bekanntesten Postkartenmotive von Madrid. Er liegt direkt vor dem prächtigen Palacio de Cibeles, wo früher die Hauptpost untergebracht war und heute die Stadtverwaltung sitzt. Gebaut wurde der Brunnen 1782. Er ist der griechischen Göttin Kybele gewidmet, die für die Erde, die Landwirtschaft und die Fruchtbarkeit steht. Die Statue der Göttin sitzt auf einem Wagen, der wiederum wird von Löwen gezogen. Für den Historiker Juan Carlos González ist der Cibeles-Brunnen der schönste der Stadt und ein Symbol für Madrid. Zum Fußballbrunnen entwickelte er sich erst in den 1980er Jahren und auch ohne besonderen Grund. Als Real Madrid mehrmals die spanische Liga gewann und UEFA-Titel, entschied sich das Team einfach, am Cibeles-Brunnen zu feiern, zentral in der Stadtmitte. Den Platz konnten die Fans gut erreichen. Hier jubelten sie ihren Stars zu, feierten mit ihnen. Seitdem wurde Cibeles zu einer Art Synonym für die Erfolge von Real Madrid. Gerade einmal 500 Meter von Cibeles entfernt liegt der wahrscheinlich zweitbekannteste Brunnen von Madrid, der Neptunbrunnen. Der Ort, an dem die Fans von Atletico Madrid ihre Titel feiern.
Neptuno está unos metros de Cibeles y están.
Der Neptunbrunnen liegt ganz nah an Cibeles, ist gleichzeitig aber unendlich weit entfernt, gefühlstechnisch. Denn Real und Atletico sind die großen Konkurrenten. Und in der Champions League hat der eine den anderen nun zweimal besiegt. Nämlich Real Atletico. Also wurde am Neptunbrunnen in letzter Zeit nicht so oft gefeiert wie am Cibeles, obwohl er nicht weniger schön ist. In der Mitte thront der Meeresgott Neptun als Statue mit Dreizack und Seeschlange. Die Figur steht auf einem Wagen, der von Seepferdchen gezogen wird und von Delfinen umgeben ist. Der kurioseste Brunnen ist für Fachmann Juan Carlos González aber noch ein anderer, und zwar ein Brunnen in der großen Madrider Parkanlage Retiro.
Justo a la altura, vértice 666.
Exakt auf der Höhe 666 steht eine kleine Teufelsskulptur. Und sie hat eine Quelle, ist also ein Brunnen, mitten im Retiro-Park. Es ist definitiv der speziellste Brunnen, den die Stadt zu bieten hat. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Madrid bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts keine Kathedrale hatte, aber eben die Teufelsstatue. Damals gab es in der spanischen Hauptstadt etwa 50 Brunnen, um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Außerdem Tiere, vor allem Pferde, denn Kutschen waren beliebte Fortbewegungsmittel. Bei Sommertemperaturen von 40 Grad musste alle paar Kilometer ein Brunnen verfügbar sein, um die Pferde quasi aufzutanken. Historiker González blickt noch etwas weiter zurück, in die Zeit, als die Araber Madrid bewohnten, vor rund 1500 Jahren. Denn das hatte auch etwas mit Brunnen zu tun. Dass die Araber kamen, hatte zwei Gründe. Einen strategischen, die Stadt liegt sehr hoch, sie konnten gut beobachten, ob sich jemand nähert. Der zweite Grund war das Wasser. Madrid hat einen kleinen Fluss, den Manzanares. Der war aber weniger bedeutend, es ging vor allem um die großen Grundwasservorkommen. Die Araber bauten deshalb Wasserleitungen in der Stadt, auch Brunnen, haben große Teile Madrids also miteinander verbunden. Heute fließt in den Madrider Brunnen kein Trinkwasser mehr. Wer in diesem heißen Sommer also durch die Stadt spaziert, kann sich nur bedingt auffrischen. Aber die Brunnen haben inzwischen auch eine andere Kernaufgabe, zumindest zwei von ihnen, Fußballfans einen Ort zum Feiern zu bieten.
Und jetzt laufen gegen den größten Star von Real Madrid Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Ist das, Marc, ein Thema, das die Öffentlichkeit bewegt? Kratzt das am Ruf von Cristiano Ronaldo?
Also bei seinen Fans denke ich nein. Das ist, da ist er einfach ja unbestritten der große Star, der Mann, der wirklich ja Real Madrid in diesem Jahr zu so vielen Erfolgen geführt hat. Das ist hier vor allen Dingen auch ihm zu verdanken. Natürlich ist er einer, der polarisiert, auch in Spanien polarisiert mit seinen Gesten, mit seinem Verhalten. Jetzt auch gerade wieder mit diesen Fotos, auf denen er mit seiner Familie posiert, als Muskelmann quasi sich über ihn auftürmt. Das ist schon Geschmackssache. Aber dass diese wirklich großen Steuerhinterziehungen, das ist ja weitaus mehr als Lionel Messi, der ja auch verurteilt wurde, deswegen hinterzogen haben soll, das ist etwas, wo sich eigentlich keiner vorstellen kann, dass Ronaldo dafür wirklich heftig bestraft wird, dass er dafür vielleicht sogar ins Gefängnis kommen könnte. Also das glaubt eigentlich kaum ein Spanier.
Fußball hat in Spanien aber nicht nur eine sportliche Bedeutung, hat nicht nur einen ganz gewaltigen Glamour-Faktor, sondern auch immer eine politische Komponente. Der größte Wettbewerber, Sie haben einen der Stars vom FC Barcelona schon genannt, Lionel Messi. Der größte ist Barça, Barcelona in Katalonien. Und dieser Club repräsentiert ja auch den ganzen Stolz der Katalanen und mehr noch, deren Drang nach staatlicher Unabhängigkeit von Madrid. Das war, wie ich gelesen habe, auch schon so, als Real der Lieblingsclub des Diktators Franco war. Der regierte von 36 bis zu seinem Tod im November 1975. Und dieser Diktator ist zwar tot, aber fast überall in Spanien präsent, wo man es übrigens gar nicht mal vermuten würde als Tourist, auf Mallorca. Wo genau?
Ja, zum Beispiel in Soja, in der kleinen Stadt im Osten der Insel. Dort ist er ja indirekt präsent, sagen wir mal, mit einem Denkmal für gefallene Soldaten im Bürgerkrieg. Darauf war ein Kreuz montiert, was einige jetzt abmontiert haben, um eben Symbole aus der Zeit des Frankismus zu beseitigen. Es gibt ein Gesetz, das das auch ermöglicht. Allerdings sieht man daran, dass das immer noch spaltet. Das hat für viel Wirbel gesorgt in diesem Dorf. Anhänger der konservativen Partei haben beklagt, dass es sich hier um einen ideologischen, völlig deplatzierten und übertriebenen Versuch handle, also die Geschichte zu tilgen, sie neu zu schreiben. Und das zeigt, wie gespalten Spanien einfach in diesem Thema noch ist.
Sie sind nächste Woche mit dem Kollegen Oliver Neuroth in Mallorca eine ganze Woche, um für die Radiostationen der ARD zu berichten. Deswegen gehen wir hier nicht weiter nach Mallorca, sondern zurück nach Madrid. Sie haben auch recherchiert über das Erbe aus der Franco-Zeit persönlich, zum Beispiel in der nordspanischen Stadt Guernica. Die wurde ja am 26. April 1937 mitten im spanischen Bürgerkrieg von der deutschen Luftwaffe beschossen. Und Sie waren am 80. Jahrestag, also dieses Jahr im April dort. Wie war das?
Sehr berührend und bewegend, denn es war ein Nachkomme des damaligen deutschen Bomberpiloten da, des Kommandanten von Richthofen. Ein Mann, der sich sehr mit der Vergangenheit seiner Familie auseinandergesetzt hat, der jetzt auch über 70 Jahre alt ist und dem es ein ganz offensichtliches Bedürfnis war, an diesem Tag in Guernica zu sein, auch noch Überlebende zu treffen. Einen von ihnen habe ich dann auch getroffen, der mittlerweile 95 Jahre alt ist und der das als Jugendlicher miterlebt hat. Und die beiden sind sich schon einmal über den Weg gelaufen, sich auch sehr verbunden, sehr herzlich verbunden und zugenannt. Und die beiden haben dann um 12 Uhr mittags zusammen die Sirene betätigt, die damals vor den Bomberangriffen gewarnt hat. Und das war natürlich schon ein sehr bewegender Moment, wieder ein Überlebender und der Nachkomme des damaligen Verantwortlichen für das Massaker zusammen dieses Ereignisses gedenken.
Und natürlich haben sich auch spanische Schriftsteller mit dem Bürgerkrieg auseinandergesetzt. Javier Cercas beispielsweise in seinem Roman Soldaten von Salamis. Wir haben hier die Fischer-Taschenbuchausgabe von 2017 benutzt für diesen Ausschnitt. Und das ist jener Ausschnitt, wo in den letzten Tagen des spanischen Bürgerkriegs ein Anhänger der Faschisten, also ein Anhänger von Franco, durch die Gnade einer seiner republikanischen Verfolger überlebt.
Der 18. Juli hatte ihn in Madrid überrascht und er musste in der chilenischen Botschaft Zuflucht suchen, wo er mehr als ein Jahr verbrachte. Ende 1937 floh er aus der Botschaft und verließ Madrid, versteckt in einem Lastwagen, vermutlich mit der Absicht, nach Frankreich zu gelangen. In Barcelona wurde er jedoch verhaftet und als Francos Truppen die Stadt erreichten, nach Coyel gebracht, was näher an der Grenze liegt. Dort hat man ihn erschossen. Es war eine Massenhinrichtung, bei der es ziemlich chaotisch zugegangen sein muss, denn der Krieg war ja verloren und die Republikaner flohen Hals über Kopf in die Pyrenäen. Und ich glaube, sie wussten nicht einmal, dass sie einen der Gründer der Falange erschossen, zudem einen engen Freund von José Antonio Primo de Rivera. Mein Vater bewahrte zu Hause die Jacke und die Hose auf, in denen er erschossen wurde. Er hat sie mir oft gezeigt. Vielleicht sind die Sachen sogar immer noch da. Die Hose war zerrissen, weil die Kugeln ihn nur streiften, als er das Durcheinander des Augenblicks nutzte, um in den Wald zu rennen und sich dort zu verstecken. In einem Erdloch verborgen hörte er das Gebell der Hunde, Schüsse und die Rufe der Milizionäre, die ihn suchten, wohl wissend, dass sie nicht viel Zeit hatten, weil Francos Soldaten ihnen auf den Fersen waren. Irgendwann hörte mein Vater hinter sich ein Geräusch von Zweigen, drehte sich um und sah einen Milizionär, der ihm direkt ins Gesicht starrte. Im selben Moment kam von hinten der Ruf: »Ist er da irgendwo?« Mein Vater erzählte, der Milizionär habe ihn noch einige Sekunden lang angesehen und dann, ohne den Blick abzuwenden, gerufen: »Hier ist niemand!« Danach habe er sich umgedreht und sei davongegangen.
Und der Glückliche, der mit dem Leben davonkam, der wurde später unter Franco Minister. Die Spur seines Lebensretters, die aber verlor sich. Und Javier Cercas hat versucht, seine Geschichte zu recherchieren. Soldaten von Salamis wurde übrigens auch verfilmt. Der Roman in 30 Sprachen übersetzt. Sie hören Der Tag in H2 heute in Madrid. Und im Studio ist unser Korrespondent Marc Dugge. Marc, für die deutsche Gesellschaft bedeutete die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen etwas sehr Wichtiges, nämlich eine erwachsene Demokratie zu werden. Das hatte auf jeder Ebene Konsequenzen, dass zum Beispiel Straßennamen geändert wurden. Ist das in Spanien auch so?
Langsam ist es so. In Madrid geht es jetzt los. Dort hat die Stadt jetzt also 52 Straßennamen umbenannt. Namen von Menschen, die ja schon ziemlich direkt mit dem Franco-Regime verbunden waren und die dort kollaboriert waren, die teilweise eben auch Kriegshelden damals waren oder als solche galten. Und es gab eine Kommission, die also jede einzelne dieser Straßen, dieser umstrittenen Straßennamen geprüft hat, alternative Vorschläge gemacht hat und dann gab es eine Abstimmung. Aber tatsächlich ist es natürlich schon erstmal erstaunlich, dass man über 40 Jahre nach dem Tod von Francisco Franco dann immer noch über einen Plaza de Caudillo, also einen Platz des Führers, läuft oder eine Franco-Straße oder andere Namen. Ein Prozess, der trotzdem sehr umstritten war und auch immer noch ist in Madrid.
Das betrifft auch das Franco-Denkmal, dass er sich selbst noch, ich glaube, zu Lebzeiten hat bauen lassen, nicht weit weg von Madrid. Das ist aber bislang nicht verändert.
Genau, das ist ja diese riesige Kathedrale Valle de los Caídos. Eine Kathedrale, in der die Gebeine von Gefallenen aus dem Bürgerkrieg aufbewahrt sind und in der er auch selbst liegt, sein Sarg liegt. Und immer wieder gibt es auch Versuche, ihn aus dieser Gruft herauszuholen und ihn in einen ganz normales Grab irgendwo zu legen, ihn anderswo zu bestatten. Das hat gerade wieder die Sozialistische Partei versucht im spanischen Parlament, ist damit nicht durchgekommen. Es gibt jetzt nur eine Empfehlung, dass man da mal drüber nachdenken sollte, das zu tun. Aber die Regierung wollte sich da nicht auf ein solches Gesetz einlassen.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel an der U-Bahn-Station Puerta del Sol, wo Sie wohnen, einen Straßenplan von Madrid kauft. Da sind noch die alten Straßennamen drin.
Google Maps hat es wohl schon geändert. Die Stadt, las ich gerade, hat es noch nicht überall geschafft, die alten Plaketten abzunehmen, was in der rechten Presse in Spanien auch für viel Empörung sorgt, von wegen Menschen sind verwirrt, wenn sie in unsere Stadt kommen und haben dann widersprüchliche Straßennamen, wissen nicht genau, wo sie sich befinden. Einige gehen sogar so weit, Entschädigungen für die Ladenbesitzer in diesen Straßen zu fordern, weil sie ja finanzielle Einbußen haben. Sie müssen ja jetzt sozusagen Visitenkarten oder anderes umbenennen. Also da gibt es heftige Polemik drum und das zeigt, dass so dieses Thema Bürgerkrieg in Spanien immer noch mit spitzen Fingern angefasst wird.
Also man findet auf den noch existierenden Stadtplänen die alten Namen und wer jetzt in diesen Tagen nach Madrid kommt, der muss sich nicht nur mit der Veränderung der Betrachtung von Geschichte auseinandersetzen, wenn man es denn will, sondern vor allen Dingen mit großer Hitze. Das heißt 40 Grad. Wie machen Sie das?
Ach, man gewöhnt sich dran. Also es ist schon knackig im Moment in Madrid. Als ich am Freitag nach Frankfurt geflogen bin, waren es ungefähr 40 Grad. Diese Hitze weicht hier auch nicht aus dem Gemäuer. Also erstmal wird es auch nachts nicht kalt. Das ist dann nachts um Mitternacht immer noch 36 Grad warm. Das Wasser kommt heiß aus dem Wasserhahn. Man lechzt nach Kühle. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich in meinem Schlafzimmer zumindest eine Klimaanlage habe, die ich auch einschalte mittlerweile. Ich mag das eigentlich nicht besonders, aber ich habe gemerkt, anders ja, es ist einfach kein guter Schlaf. Aber bei mir im Wohnzimmer, da steht die Hitze. Und das, wenn es dann mal tatsächlich, was auch mal passiert, ein paar Tage mal kühler ist, dauert das trotzdem ganz schön lange, bis die Hitze da rausgeht.
Weil sie auch aus den Mauern nicht rausgeht.
Genau, also was ich natürlich morgens mache, ist die Fenster aufreißen, damit Luft durchzieht. Aber alles ist warm.
Also leichter entgeht man der großen Hitze, die jetzt in Madrid ist und nicht nur da, auch in Andalusien, indem man aufs Meer geht, auf die Kanarischen Inseln, zum Beispiel auf El Hierro, wo Oliver Neuroth kürzlich war.
Ein paar Leute sitzen noch im Wartezimmer des Gesundheitszentrums von El Hierro, einer der kleinen Kanareninseln. Doch gleich schließt Thilay die Tür. Die Sozialarbeiterin freut sich jetzt im Sommer ganz besonders auf ihre Feierabende. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich schnell nach Hause, esse etwas, danach geht's an den Strand oder ich mache einen schönen Spaziergang. Im Sommer findet das Leben hier auf der Insel einfach nah am Meer statt. Auf El Hierro gibt es keine kilometerlangen weißen Sandstrände, dafür naturbelassene dunkle Lavastrände. Die locken kaum Badeurlauber an. Deshalb können sich die Einheimischen hier im Sommer breit machen. Thilay stellt einen Klappstuhl in den Lavasand, schließt die Augen und hält ihr Gesicht in die Abendsonne. Es ist immer noch knapp 25 Grad warm. Entspannung pur. Aber auf El Hierro leben nicht so viele Menschen. Das heißt, am Strand treffe ich oft die Leute, die tagsüber bei mir im Gesundheitszentrum waren. Man kann also nicht hundertprozentig abschalten, aber das ist schon okay. Abschalten würde auch gerne Alfonso im 2000 Kilometer entfernten Madrid. Doch selbst in seinem Feierabend ist das kaum möglich. Die Temperaturen in der spanischen Hauptstadt liegen, wie so oft im Sommer, bei knapp 40 Grad. Das ist ein hartes Klima. In der Nacht kühlt es kaum ab. Gegen Mitternacht ist es meistens noch 26, 27 Grad warm. Da kannst du kaum schlafen. 2 Wochen muss Alfonso das noch aushalten. Dann hat er Urlaub und es geht ans Meer. Apropos, zurück an den Strand von El Hierro. Auch Carsten liebt es, hier zu sein. Der Deutsche ist vor einigen Jahren auf die Kanareninsel ausgewandert.
Die Qualität des Sommers hier auf den Kanarischen Inseln macht aus, dass es auf den meisten Inseln verschiedene Klimazonen gibt und nicht einfach zwischen angenehm und sehr angenehm, zwischen kühl und mild und heiß und warm und mir die Temperatur einfach aussuchen kann. Und das ist total schön.
Carsten arbeitet auf El Hierro als Tauchlehrer. Auch für ihn ist also hundertprozentiges Abschalten im Sommer nicht möglich. Doch
dadurch, dass man mit Menschen in Urlaubsstimmung zu tun hat und das kanarische Lebensgefühl auch Zeitangaben ein bisschen lockerer sieht, ist es natürlich hier sehr viel angenehmer zu arbeiten als in hektischen Großstädten.
Auf den Inseln angenehmer, auf dem Festland, auf der Iberischen Halbinsel, gewaltige Temperaturen gerade zur Zeit. Das ist ja Stress für Städter, aber auch für die Bauern, für Tiere. Eigentlich für alle.
Eigentlich für alle. Man hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also es sind jetzt schon einige Hitzeperioden, die ich auch mitbekommen habe. Kürzlich war ich in der wohl heißesten Stadt Spaniens, in Córdoba, auf der Kathedralenmoschee oder Moschee-Kathedrale. Das ist ja so ein, das war ja früher eine Moschee, wurde dann zur Kathedrale. Auf dem Turm oben. Und ich dachte, das ist jetzt mal einfach krass. Also wenn dann noch so ein heißer Wind kommt, wie mit dem Föhn, und man auch merkt, wie so jegliches Leben in den Straßen erstirbt, weil alles zieht sich in die Häuser zurück und geht dann erst abends wieder raus.
Nachts, haben Sie uns gerade erzählt, kühlt es eigentlich nicht ab. Und es ist außerdem staubtrocken in weiten Teilen Spaniens. Jetzt hat ja Ihr Berichtsgebiet, die Regierung Ihres Berichtsgebietes, das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Aber welche Konsequenzen zieht man eigentlich politisch und ökologisch und energiewirtschaftlich raus?
Also in Spanien hat man sehr große Angst davor, dass diese Waldbrände noch zunehmen, und zwar in der Häufigkeit und auch in der Wucht. Wir haben ja gerade kürzlich in Portugal ganz verheerende Waldbrände gehabt mit 62 Toten. Das hat es noch nie gegeben in Portugal. Und das zeigt mehreres. Es ist zum einen tatsächlich eine Vermischung von verschiedenen Faktoren, die dazu beigetragen haben, wie zum Beispiel eben die Dürre. Wir haben seit dem Winter eigentlich kaum Regen gehabt in Teilen von Spanien, mit den heftigen Winden, die zu der Zeit waren, und eben auch, ja, wohl auch wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammenhängt.
Ein weiterer Faktor, der auch noch dazu beiträgt, ist die enorme Landflucht. Also es gibt einfach Bereiche in Spanien, die werden von der Natur wieder übernommen. Da sind wenige Menschen und entsprechend wenig werden auch die Wälder und die Flure bereinigt. Mhm. Und in Spanien sieht man jetzt auch die Gefahr, wenn wir da nicht aufpassen, dann haben wir immer mehr mit solchen Phänomenen zu kämpfen. Wir wissen noch nicht genau, wie sich der Klimawandel genau auswirken wird. Es mag auch sein, dass es Teile in Spanien gibt und in Portugal, wo er vielleicht auch zu einem feuchteren Klima führen könnte, was wiederum die Waldbrände eindämmen könnte. Aber insgesamt deutet doch vieles darauf hin, dass es da wirklich eine Zunahme gibt und dass das mit dem Klimawandel verbunden ist.
Ist das, wenn Sie in Madrid mit Leuten reden, in der Kneipe oder auch bei Ihnen ums Eck ist ja auch das spanische Parlament, der Cortes. Wenn Sie da mit Leuten reden, ist das ein präsentes Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in Madrid selber sind wir ja nicht von Wäldern so umgeben. Aber sobald sie ein bisschen ins Land reinfahren oder auch an die Küsten fahren, ist es ein Thema, was den Menschen unglaublich auf den Nägeln brennt. Und wo auch dann auch immer wieder ja gefragt wird, warum ist das so? Warum werden wir immer wieder Opfer von diesen Waldbränden und warum auch so früh? Normalerweise findet dann sowas immer mal wieder im August oder so statt, wenn der Sommer schon fast vorbei ist. Aber dass es jetzt schon im Juni losgeht, da machen sich viele doch heftig Sorgen.
In eine Lektüre, die wir für unseren Abstecher heute nach Madrid ausgewählt haben, in das Berichtsgebiet unseres spanischen Korrespondenten Marc Dugge, ist der Roman Soldaten von Salamis des spanischen Schriftstellers Javier Cercas. Die Taschenbuchausgabe ist im März dieses Jahres bei Fischer erschienen und es geht um die Recherche eines Journalisten, der herausfinden will, was aus dem überlebenden Flüchtling im spanischen Bürgerkrieg wurde, kurz bevor Francos Truppen die Republik besiegten. Im Frühjahr 1999 hat er diesen Artikel veröffentlicht.
Ich war sehr zufrieden mit dem Artikel. Als er am 22. Februar 1999 veröffentlicht wurde, beglückwünschte man mich in der Redaktion. In den folgenden Tagen erhielt ich 3 Briefe. Im ersten, von dem ich mir vorstellte, dass ihn ein Student aus dem philologischen Seminar geschrieben hatte, wurde mir vorgeworfen, in meinem Artikel hätte ich angedeutet, wenn Antonio Machado im Juli 36 in Burgos gewesen wäre, hätte er sich auf Francos Seite geschlagen. Der zweite Brief ging noch härter mit mir ins Gericht. Ihn hatte ein Mann geschrieben, der alt genug war, um den Krieg mitgemacht zu haben. Im unverkennbaren Tonfall beschuldigte er mich des Revisionismus, weil der Fragesatz im letzten Abschnitt ziemlich unverhohlen andeute, Spaniens Geschichte habe ein gutes Ende genommen, was seiner Einschätzung nach grundfalsch sei. »Ein gutes Ende für die, die den Krieg gewonnen haben«, schrieb er, »aber schlecht für uns, die wir ihn verloren haben. Niemand hat es uns je mit dem kleinsten Fingerzeig gedankt, dass wir für die Freiheit gekämpft haben.« In jedem Dorf befindet sich ein Denkmal für die Toten des Krieges. Aber auf wie vielen davon haben Sie wenigstens die Namen der Gefallenen beider Seiten gesehen? Der Brief schloss mit den Worten: Und scheiß auch auf die Demokratie, die dabei herausgekommen ist.
Sie hören H2 der Tag auf Weltreise in Madrid. Zusammen mit unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge. Marc, diese Wut auf die Demokratie, die der Schriftsteller Cercas hier einem seiner literarischen Figuren in den Mund legt, hat diese Wut eine aktuelle Resonanz in der spanischen Gesellschaft?
Also die Wut auf die Demokratie würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, sogar die Spanier sind und können auch stolz darauf sein, was sie in den 40 Jahren ihrer Demokratie geschafft haben. Sie sind jetzt, vor einigen Tagen gab es da einen Akt im Parlament, da wurde dieser 40 Jahre gedacht. Vor 40 Jahren wurde die spanische Verfassung geschrieben. Aber klar ist natürlich auch, dass der Preis für diese Demokratie war, dass es eine Art Burgfrieden gab. Man hat sich vor dieser Demokratie, vor der demokratischen Verfassung dazu entschlossen, die Wunden der Vergangenheit eigentlich zu ignorieren, sie nicht mehr anzufassen, keine Aufrechnungsdebatte zu beginnen, dass also alle Straftaten, die während des Bürgerkriegs begangen wurden und auch während der Franco-Zeit begangen wurden, im Prinzip straffrei blieben. Es gab eine Amnestie und das war sozusagen der Preis, damit nicht diese ewige Aufrechnerei, ihr habt das gemacht, wir haben das gemacht, begann. Das kann man aus der deutschen Sicht nicht immer gut verstehen, weil wir uns ja schon, glaube ich, auch zu Recht zugutehalten können, dass wir das ganz gut aufgearbeitet haben, diese Nazi-Zeit in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir vergessen dabei auch oft, dass der Bürgerkrieg eine ganz andere Erfahrung ist. Wenn Menschen, die Nachbarn aufeinander losgehen, sich umbringen, man in den Dörfern heute noch weiß, wo wer begraben liegt, wo wer verscharrt liegt und da keiner dran rührt, immer wieder beispielsweise, wenn Leitungen gezogen werden von der staatlichen Telefongesellschaft, mittlerweile privatisiert, dann stoßen da immer wieder Bauarbeiter auch darauf, auf Gebeine. Und vor ein paar Tagen, fand ich sehr berührend, hat eine Initiative, die sich um die Suche nach Verschollenen kümmert, darum, denen nachgeht und eben auch selbst ausgeräbt, war mit einer Dame zusammen, die über 90 Jahre alt ist und die sagte, ich möchte neben meinem Vater begraben liegen. Ich möchte mit ihm im Grab liegen und ich weiß, hier liegt er. Und dann wurde also tatsächlich dann gesucht, gegraben, übrigens auf rein private Initiative. Der spanische Staat gibt dafür keinen Cent, immer noch nicht. Und sie fanden ihn tatsächlich, die Überreste. Und das sind natürlich Szenen, die man heute mit diesem modernen europäischen Land Spanien so gar nicht in Verbindung bringt, aber die es weiterhin gibt und die sehr emotional sind.
Was man aber mit bestimmten Gegenden Deutschlands sehr in Verbindung bringt, landschaftlich, von den Formen der Landschaft, das ist das Baskenland. Mhm. Da steigt jetzt mal Ihr Kollege Oliver Neuroth in Bilbao in den Zug.
Wer Nordspanien möglichst bequem entdecken will, sollte in eine ganz bestimmte Eisenbahn steigen, in den Luxuszug El Transcantábrico. Er fährt in gemütlichem Tempo von Bilbao im Baskenland bis nach Ferrol in Galizien. Eine Reise entlang der Atlantikküste, die eine Woche dauert. Die 28 Passagiere sitzen in aufwendig restaurierten Waggons aus dem Jahr 1929, erklärt Emilio Sanchez von der spanischen Bahngesellschaft Renfe.
Es ist ein Zug aus der Belle Époque, bietet aber den Komfort des 21. Jahrhunderts. Wi-Fi in jeder Kabine, Duschen mit Massagefunktion, große Betten. Und wenn der Zug zwischendurch Halt macht, besuchen wir die besten Restaurants und sehen uns die tolle Landschaft an.
Zum Beispiel in Asturien, etwa auf halber Strecke. Die Region ist bekannt für ihre spektakulären Strände. Spektakulär deshalb, weil viele an einer Steilküste liegen. Zum Beispiel die Playa Bayota in einer Bucht in der Nähe von Llanes. Wer unten am Wasser steht und sich umdreht, blickt auf eine Felswand. Und gleich dahinter ragen die Picos de Europa in den Himmel, die Spitzen Europas. Ein Gebirge mit teils 2500 Meter hohen Bergen. Heiner Dross aus der Nähe von Siegen ist von dieser Landschaft fasziniert.
Der Reiz sind natürlich diese Traumstrände, kombiniert mit dem Hinterland, was immer grün ist. Man muss allerdings in Kauf nehmen, dass es einmal am Tag regnen kann, eine Stunde. Aber dann ist auch wieder vorbei.
Das Wetter ist die einzige Schwachstelle eines Asturien-Urlaubs. Es gibt keine quasi Sonnengarantie wie am Mittelmeer. Selbst im Hochsommer kann es hin und wieder mal regnen. Dann ist es weder am Strand schön noch auf einer Wanderung in den Bergen. Aber in den asturischen Gaststätten, sagt Urlauberin Charlotte Dross-Richter. Sie hat den klassischen Bohneneintopf Fabada probiert.
Diese Bohnen, das ist halt sehr kaltvoll, aber doch super lecker. Also eher so hausfrauenmäßige und sehr gute Küche.
Das kleine Restaurant Pico Salga bei Llanes hat bei einem Wettbewerb den Preis für die drittbeste Fabada Asturiens bekommen. Kellner Sendoa verrät die Zutaten.
Morcilla, lleva chorizo, lleva tocino,
Blutwurst, Chorizo-Wurst, Speck, Schinken und weiße Bohnen, alles gekocht. Wir machen die Fabada so wie unsere Omas schon. Das ist das einzige Geheimnis.
Und was trinkt man in Asturien zu einer Fabada? Natürlich Sidra, einen einfachen Apfelwein, der sehr speziell serviert wird. Der Kellner hält die Weinflasche in der einen Hand, streckt diese nach oben, lässt die Sidra in Richtung Boden tropfen und fängt sie quasi mit dem Glas in der anderen Hand auf. Dadurch kommt Sauerstoff in den Wein, was ihn noch leckerer machen soll. Und den Boden des Restaurants glitschig und dreckig, gibt Sendoa zu.
Bastante sucia es.
Sidra und Fabada gehören natürlich auch zu den Highlights für die Passagiere des Hotelzuges El Transcantábrico. Ihre einwöchige Nordspanien-Reise ist ein Rundum-Sorglos-Paket mit Vollpension. Ein Angebot, das auch viele deutsche Urlauber nutzen, sagt Emilio Sanchez von der spanischen Eisenbahn.
An der Landschaft wird es nicht unbedingt liegen, die ist ja ähnlich wie die in Deutschland, so grün. Die Deutschen kommen wohl eher wegen der tollen Küche und des einmaligen Zuges. Mit ihm zu reisen ist so bequem. Ich denke, es ist der schönste Luxuszug überhaupt.
Die Reise hat aber ihren Preis. 4.900 Euro pro Person und Woche.
Wenn es einfach nur auf die Strecke ankommt, kann natürlich auch die Regionalbahn nehmen. Ein Ticket von Bilbao nach Ferrol kostet etwa ein Hundertstel, nämlich 48,75 Euro.
Marc, nach Nordspanien kann man ja immer fliehen vor der Hitze. Und das entdecken auch immer mehr Spanier. Läuft die Atlantikküste der spanischen Mittelmeerküste allmählich den Rang ab? Oder ist da doch der Regenschauer dazwischen?
Also ich glaube, der Regen verhindert, dass die Menschen jetzt in größten Massen dahin strömen. Klar, der Norden ist beliebt, der Norden entwickelt sich und viele Leute wollen auch im Norden tatsächlich sich mittlerweile ein Ferienhaus mieten. Aber verglichen mit den Massen, die ans Mittelmeer strömen, allen voran natürlich Mallorca in diesem Jahr, dürfte wahrscheinlich wieder neue Rekorde verzeichnen, ist das doch eher immer noch was für Spezialisten, für Menschen, die das Gute und auch vielleicht das Raue zu schätzen wissen. Im Norden sind die wirklich wunderschönsten Strände von Spanien, kann man sagen, aber natürlich auch die meisten Regentropfen.
Die Küche. Ja. Was bietet die nordspanische Küche?
Ach, die bietet so viel. Also,
mir läuft schon der Speichel.
Ja, also die Küche in Nordspanien, allen voran natürlich im Baskenland, ist wirklich phänomenal. Und wer einmal in San Sebastian in der Altstadt durch die Pincho-Bars gestreift ist, der weiß, wovon ich rede. Also Pinchos, das sind ja diese kleinen Weißbrotscheiben, die dann, auf denen sich dann die größten Leckereien türmen und die von einer Art riesigem Zahnstocher zusammengehalten werden. Das Konzept war, eine Hand hält den Pincho, eine Hand hält das Glas Wein. Und da überbieten sich also die Bars in Köstlichkeiten. Da sind auch die besten und teuersten Restaurants auch in Spanien angesiedelt, in San Sebastian. Also die baskische Küche ist wirklich eine Klasse für sich.
Galizien auch?
Galizische Küche auch. Und die Galizier sind auch berühmt für ihre Fischgerichte, für ihre Weine. Allen voran natürlich der Albariño, der Weißwein, schön trocken. Den mag ich besonders gerne selber auch. Und auch die haben eine ganz tolle Küche. Vielleicht nicht ganz so raffiniert wie die baskische, aber immer noch sehr, sehr gut.
Teuer, das war so ein Stichwort. Nach Spanien kommen in diesem Jahr wieder irre viele Touristen. Unter anderem auch, weil Mittelmeerküsten auf der nordafrikanischen Seite für manche ein bisschen unzugänglich sind. Wie teuer ist denn Spanien?
Spanien kann sehr, sehr günstig sein, wenn man ins Inland geht und nicht an die Hotspots, nicht an die großen Touristenzentren. Da kann es auch billig sein, wenn man sich wirklich auf ein sehr niedriges Niveau von den Hotels oder der Gastronomie begibt. Das gibt es ja auch weiterhin auf Mallorca beispielsweise. Ich habe mal vor ein paar Tagen nachgeschaut. Also man kann immer noch an El Arenal in einer Ein-Sterne-Pension sehr, sehr günstig wohnen. Allerdings weiß man an vielleicht auch, was einen erwartet, nämlich Sauftouristen aus England oder auch aus Deutschland. Wer in einem besseren Hotel wohnen will, der muss schon 150 Euro pro Nacht rechnen dieser Tage in Palma. Also die Preise haben wahnsinnig angezogen. Wir haben da eine Auslastung von 96-97% im Moment. Und das schlägt sich natürlich auch in den Preisen nieder.
Ist das auch in Nordspanien so, in den attraktiven Städten? Was gibt's da? Bilbao, San Sebastian?
Also das Baskenland ist immer sehr, sehr teuer gewesen, ja, im Vergleich auch. Ja, und wer dort auch eine Miete zu bezahlen hat, der muss schon tief in die Tasche greifen. Und auch kurzzeitige Touristen, das ist schon richtig viel Geld. Deswegen boomt gerade in diesen Städten eben auch dieser Apartment-Tourismus, der Airbnb-Tourismus, weil er oft natürlich deutlich erschwinglicher ist. Nicht zur Freude von jedem Einwohner dieser Städte.
In Barcelona trifft das ja inzwischen auf die Wut der Städter. Ist das im Norden auch so oder da noch nicht so, weil es einfach nicht die ganze Stadtviertel kennzeichnet schon und damit Mietprobleme oder Wohnungsnöte schafft?
Also das ist ein Problem in allen größeren spanischen Städten, die attraktiv sind, aber ganz klar, in Barcelona ist das nicht zu toppen. Da ist die Wut wirklich groß und ich finde auch verständlich, weil eine ganze Menge von, also Tausende von Wohnungen auf diese Art vermietet werden, ohne dafür Steuern zu zahlen, Wohnraum, den auch vielen Menschen dann fehlt. Und momentan erleben wir das auch in Madrid, dass große Investoren in die Stadt kommen und reihenweise Wohnungen aufkaufen, um sie dezidiert zu Touristenapartments zu machen und dass da sozusagen keine klare rechtliche Regelung ist, wie man damit umgehen kann oder sie zumindest nicht durchgesetzt wird, denn in einigen Orten ist es tatsächlich eigentlich auch verboten, aber es wird nicht durchgesetzt. Das ärgert viele Spanier. Andere sagen, naja, immerhin eine gute Einnahmequelle, wo wir doch sonst unsere Wirtschaft immer noch so viele Probleme hat und es ist doch eigentlich mein Ding, was ich mit meiner Wohnung mache. Also da ist eine Debatte im Gange und die ist noch lange nicht gelöst.
Nochmal zurück zu den Soldaten von Salamis, unserer Lektüre, die sich mit dem spanischen Bürgerkrieg beschäftigt, mit der grausamen Abrechnung zwischen den Anhängern der Linken und der spanischen Faschisten. Der Schriftsteller Javier Fercas hat sie hier beschrieben.
Aguirre erzählte weiter vom Krieg. Er hielt sich vor allem mit Details aus den letzten Tagen auf, als die Stadtverwaltungen und die Regionalregierung schon seit Monaten handlungsunfähig waren und in der ganzen Region ein heilloses Chaos herrschte. Die Landstraßen waren von endlosen Flüchtlingskarawanen verstopft. Soldaten in den Uniformen aller nur denkbaren Ränge zogen, der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung anheimgegeben, marodierend durchs Land. In den Straßengräben türmten sich Berge abgelegter Waffen und Ausrüstung. Aguirre meinte, zu der Zeit seien im Kloster Coyel, das seit den Anfangstagen des Krieges als Gefängnis genutzt worden war, an die 1000 Gefangene untergebracht gewesen, die alle oder fast alle aus Barcelona kamen. Sie seien von den heranrückenden aufständischen Truppen dorthin gebracht worden, da es sich bei ihnen um die gefährlichsten oder unverbesserlichsten Franco-Anhänger gehandelt habe. Im Gegensatz zu Ferlosio glaubte Aguirre, dass die Republikaner sehr genau wussten, wen sie hinrichteten, denn die 50 Ausgewählten gehörten zu den wichtigsten Gefangenen, dazu bestimmt, nach dem Krieg bedeutende Positionen in Politik und Gesellschaft einzunehmen. Der Regionalchef der Falange von Barcelona, Anführer verschiedener Gruppen der 5. Kolonne, Finanziers, Anwälte, Priester, von denen die meisten in Gefängnissen des Geheimdienstes in Barcelona gesessen hatten und später in Gefängnisschiffen, wie der Argentina und der Uruguay.
Mag als 1975 der Diktator Franco dann starb, gelang Spanien die Transformation in eine Demokratie und das sympathischste Gesicht dieser Demokratie war gewiss das des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten Felipe González, den haben viele vor kurzem auf der Trauerfeier für Helmut Kohl im Europäischen Parlament gesehen. Dort hat er auch mit großer Wärme und Hochachtung geredet. Mhm. In Spanien also wechselten sich Sozialisten dann und Konservative periodisch ab. Das war auch eine Form von Stabilität, die dann aber, als sie sich verfestigte, Spanien lähmte. Heute konkurrieren ja neue Parteien wie die linke Podemos oder die liberalen Ciudadanos um die Wähler. Wie verändert diese neue Vielfalt die politische Kultur Spaniens?
Es ist auf jeden Fall erstmal lebendiger geworden im spanischen Parlament. Es ist bunter geworden. Es ist aber auch sehr viel schwieriger geworden, diesem Land eine Regierung zu bescheren. Wir haben das ja erlebt. Es gab Ende 2015 Wahlen. Danach konnte man sich auf keine Koalition einigen. Es haben alle miteinander geredet, aber alle waren sich dann doch zu fremd, um es miteinander wagen zu können oder zu wollen. Es mussten die Wahlen wiederholt werden im letzten Juni und im Juni vor einem Jahr. Und damals hing es dann tatsächlich an den Sozialisten, eine Minderheitsregierung von Rajoy, von dem Konservativen, weiterhin zu unterstützen. Das hat der damalige sozialistische Parteichef abgelehnt, bis er dann von seiner Partei im Prinzip ins Aus gedrängt wurde. Irgendwann war dieser Kurs nicht mehr durchzuhalten, sonst hätte Spanien wohl noch zum dritten Mal Wahlen abhalten müssen. Also das zeigt, es ist ziemlich kompliziert geworden und es ist sehr fragmentierter geworden. Auf der anderen Seite ist ein bisschen mehr Bewegung ins politische Geschäft gekommen.
Macht das die politischen Debatten bösartiger oder spannender?
Ich finde, es macht sie schon auch spannender, aber es ist tatsächlich auch schärfer im Ton geworden. Also ein Pablo Iglesias von der Linkspartei Podemos. Das ist deren Chef, der Vorsitzende. Der geht Rajoy sehr, sehr hart an in den Debatten. Rajoy lässt das immer so ein bisschen an sich abperlen. Aber es ist schon auch vom Auftreten anders geworden. Ein Pablo Iglesias geht eben so ein bisschen wie bei uns damals Joschka Fischer in Turnschuhen ins Parlament und seine Mitstreiter ähnlich, also so dieser Dresscode, der sonst in Spanien ja eher konservativ ist und so ja eigentlich so gesetzt war, den haben die auch konterkariert. Und insofern kann man durchaus sagen, auch in diesem Sinne ist das spanische Parlament bunter geworden.
Podemos stellt jetzt auch nicht nur Abgeordnete im Parlament, sondern auch Bürgermeister, seit 2 Jahren unter anderem in ihrer Stadt, in Madrid. Aus dieser Partei, denke ich mal, kommt auch der Druck für die Umbenennung von Straßen aus der Zeit des Faschismus. Hat Podemos 3 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2014 noch viel Ausstrahlung? Oder ist sie auf dem Weg, eine normale Partei zu werden wie alle anderen? Also so etwas zu kopieren, was wir hier auch bei den Grünen erlebt haben.
Also ich finde, die Partei Podemos geht durch einen ganz ähnlichen Prozess, wie die Grünen damals gegangen sind. Es gibt da eben Aufspaltungen quasi zwischen Realos und Fundis, genauso wie damals hier in Deutschland. Diese Debatten sind sehr spannend zu verfolgen, weil da ist zum Beispiel ein Pablo Iglesias, der durchaus für den radikaleren Flügel steht, der mit seinem Mitstreiter, seinem alten Kompagnon Errejón so auseinander sich bewegt hat, dass das in einem offenen Flügelstreit geendet ist. Und diese Partei auch viele Sympathien gekostet hat, weil die Partei ist jetzt noch ein Stückchen weiter nach links gerutscht. Das haben viele moderate Mitstreiter nicht so besonders gutiert. Aber klar, es ist natürlich eine Partei, die jetzt versucht, ja auch Stammklientel der Sozialisten abzuluxen. Sie wollen eine Alternative bilden, das bringt die Sozialisten unter Druck. Also es ist sehr viel mehr Druck im System, klar Profil zu zeigen, klar Kante zu zeigen, auch sich abzugrenzen. Und da jetzt eben auch das ist im Prinzip immer eine Verführung, dann eben auch zu ganz klaren, kategorischen Aussagen zu kommen. Also niemals mit Rajoy, niemals mit dem. Und das macht es eben dann so schwer, später, wenn die Koalitionsverhandlungen beginnen oder wenn man irgendwie eine Regierung zustande kriegen muss, sich tatsächlich zu einigen.
Und wo steht Podemos, was die Einheit Spaniens angeht, das heißt die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens?
Podemos sagt, die Katalanen sollten über ihre Zukunft abstimmen sollen. Sie sind also eigentlich dafür, dass es ein Referendum gibt, sind aber eigentlich nicht dafür, dass Katalonien unabhängig wird. Das ist im Prinzip eine etwas, etwas weichere Art, diesen Weg zu erlauben. Denn eigentlich wissen die natürlich auch bei Podemos, dass es mit der spanischen aktuellen Verfassung nicht geht, dass Katalonien so eine Abstimmung nicht abhalten darf. Wenn, dann müssten das alle Spanier tun. Und da aber klar, in dieser Frage werden wir in Spanien in diesem Jahr noch viel erleben. Ich glaube, dass sich da die Fronten sehr verhärtet haben. Am 1. Oktober will die katalanische Regionalregierung dieses Referendum durchsetzen. Das wird die Zentralregierung in Madrid nicht erlauben. Und schon jetzt sehen wir, wie viel Dampf da drin ist. Und ich würde es mal nicht ausschließen, dass da im September, Oktober noch einige Überraschungen auf uns zukommen.
Spanien ändert sich, das haben wir jetzt in den vergangenen 50 Minuten gehört, bleibt aber auch trotzdem in Teilen so, wie es immer war, zum Beispiel vor ihrer Haustür.
Fernando ist immer der Erste. Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Plaza Mayor scheinen, die Luft noch kühl ist, dann ist er schon da, an seinem Stammplatz vor der Touristeninformation. Seit 52 Jahren steht er hier, jeden Sonntag ab 7.30 Uhr morgens.
Ich habe den ältesten Betrieb hier auf der Plaza Mayor. Ich war 17, als ich hier anfing. Ich bin der Erste, der aufmacht und der Erste, der schließt.
Mit seinen 68 Jahren kennt Fernando Baranda hier so ziemlich jeden der anderen Briefmarkenhändler. Er kennt ihre Stärken, ihre Schwächen und ihre Schätze. Die Plaza Mayor ist sonntagmorgens tatsächlich ein Ort der Schätze, die nicht jedes Auge als solche erkennt. Man findet hier Briefmarken, die 20.000 Euro wert sind. Ein paar, die 25.000 wert waren, die habe ich damals mit zum Markt gebracht. Heute mache ich das aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Die Marken liegen sicher im Banktresor. Hier auf dem Markt wird man sich einig, dann geht man zur Bank und liefert aus. Auf der Plaza Mayor trifft sich sonntags, wer Briefmarken liebt. Minister ebenso wie Künstler oder Taxifahrer. Briefmarkenhändler Antonio Muñoz freut sich schon die ganze Woche auf den Sonntag. Es ist ein Hobby und ein Vergnügen. Manche gehen am Wochenende auf den Fußballplatz, wir gehen auf die Plaza Mayor. Antonio hat schon als Kind mit dem Briefmarkensammeln angefangen. Die Plaza Mayor war für ihn das Schlaraffenland. Neben dem Briefmarkenmarkt auf dem Platz befinden sich mehrere kleine Münz- und Markengeschäfte in den anliegenden Gassen. Die Faszination Briefmarken ist für viele Fans immer noch ungebrochen. Die Jagd
nach der einen fehlenden Marke aus der Serie. Am besten noch gut erhalten, mit allen Zähnen und ungestempelt. José Luis macht sein Schatzkästchen auf. Das hier sind die Marken aus der Zeit der Monarchie. Diese hier kommen aus der Spanischen Republik. Die hier zum Beispiel, die Marke zum heroischen Kampf der Stadt Madrid von 1936. Sie ist etwa 2000 Euro wert. Alles original. Bei den wertvolleren Marken geben wir immer ein Echtheitszertifikat dazu. Was macht die Faszination für Briefmarken denn genau aus, frage ich ihn. Er überlegt kurz und sagt, unsere Großväter konnten noch nicht so viel reisen. Sie reisten durch ihre Briefmarken. Sie hatten auf einmal eine Marke von Rarotonga in der Hand und mussten dann im Lexikon nachschlagen, wo Rarotonga genau liegt. Sie lernten durch die Briefmarken Französisch oder Deutsch und lernten so wichtige Bauwerke oder Könige kennen. Heute ist die Welt zusammengerückt. Internet, E-Mails oder Billigflüge haben die Distanzen schrumpfen lassen und Briefmarken ihre Bedeutung genommen. Briefmarkenhändler Antonio Marcos hofft, dass die Briefmarke trotzdem eine Zukunft hat und dass sich die spanische Post dem Erbe bewusst ist und Briefmarken am Schalter offensiv verkauft. Antonio Marcos will sich einfach nicht vorstellen, dass die Magie des Briefmarkenmarkts hier auf der Plaza Mayor irgendwann verschwindet. Das Kribbeln im Bauch, wenn die Männer ihre Stände aufbauen, in der noch kühlen Morgenluft. Das Schwätzen, das Raunen, das Staunen. Wir sind doch unverzichtbar für diesen Platz. Seit 1927 sind Millionen Menschen durch diese Torbögen gelaufen. Sie haben nicht nur das schöne Wetter und die Bars genossen, sondern auch Briefmarken gekauft oder Freundschaften geschlossen. Dieser Platz ist in mir, so wie rote oder weiße Blutkörperchen. Wenn ich Briefmarken verkaufe, dann wende ich dem Platz immer den Rücken zu. Und manchmal, wenn ich dann nach Hause gehe, sage ich mir, schade, du hast ja heute überhaupt nicht den Platz genossen.
Und Marc, jetzt noch kurz vor Schluss des Tags auf Weltreise, Ihr Tipp. Wo in Madrid essen Sie am liebsten Tapas?
In Bocaito, Calle de la Libertad, das ist in Schwecker eine sehr schöne alte Tapasbar mit kleinen Köstlichkeiten auf ja so kleinen Sandwiches, also so kleinen Weißbrotscheiben serviert. Wunderbar, nette Stimmung, hervorragende Kellner, nicht zu teuer und ja, toller Ort.
Schwecker ist das Viertel?
Schwecker ist das Viertel und Pedro Almodóvar, der Regisseur, hat mal die Bar als sein bestes Antidepressivum bezeichnet und es trifft es ziemlich gut.
Das sind Bars sowieso. Marc Dugge, vielen Dank für Ihren Besuch. Morgen Gerne. Sind wir in Brüssel. Mein Name ist Claudia Sauter. Tschüss.